du jetzt dabei bist und dass du dir diesen kleinen Online-Predigt-Gottesdienst anhörst. Vielleicht sitzt du auf einem Sofa und hast dir eine Kerze angesteckt, weil du es dir ein bisschen gemütlich machen willst und den Alltag vergessen willst. Vielleicht hörst du diesen Gottesdienst aber auch, während du die Küche aufräumst oder Auto fährst oder draußen in der Natur unterwegs bist. Wo auch immer du das tust, du bist jetzt mit allen verbunden, die diese Predigt auch hören oder gehört haben. Du bist nicht alleine, sondern du bist Teil unserer Gemeinde. Du bist Teil dieses Online-Gottesdienstes. Und deswegen lade ich dich ein, dir das am Anfang bewusst zu machen. Du bist jetzt, wo du das hörst, ein Teil unserer Gemeinde. Und ich lade dich ein, deshalb jetzt zu beten. Für unsere Gemeinde zu beten, für Menschen aus unserer Gemeinde, die dir etwas bedeuten oder vielleicht auch von denen du weißt, dass es ihnen gerade nicht so gut geht. Ich lade dich ein, diese Gemeinschaft konkret werden zu lassen und für unsere Gemeinde zu beten. Wir alle gehören zusammen. Und wir alle gehören zusammen, weil wir an diesen einen Gott glauben. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und in seinem Namen und wegen ihm haben wir jetzt Gemeinschaft miteinander. Ich lese uns Worte aus der Bibel. Ich lese Psalm 46. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge im Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Er lässt seine Stimme hören und die Völker zittern. Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet. Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt, er zerbricht Bogen, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Macht Frieden, ruft er. Erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du bist der Herr dieser Welt. Und auch wenn es anders aussieht, diese Welt entgleitet dir nicht. Du kommst mit ihr zu dem Ziel und zu dem Punkt, den du dir vorgenommen hast. Und dieser große Gott, der diese ganze Welt in seiner Hand hält, sagt, und ich bin jetzt bei dir, da wo du bist. In deinem Haus, in deinem Zimmer, unterwegs. Ich halte nicht nur die Welt, sondern auch dich in meiner Hand. Und ich will jetzt mit dir reden und für dich da sein. Ich danke dir, lieber Vater, dass du so ein leidenschaftlicher Vater bist, der so leidenschaftlich für uns sorgt und der so leidenschaftlich gern für uns da ist. Amen. Thank you. ein Klischee, dass man am Marathonsonntag natürlich einen Text nehmen muss, der irgendwie mit Sport zu tun hat. Und ich nehme mal an, ich bin nicht der Einzige, der diese Steilvorlage aufgegriffen hat und daraus eine Predigt macht. Aber ich dachte mir, an so einem Sonntag muss das unbedingt passieren. Wir brauchen einen Bibeltext, der mit Sport zu tun hat und am besten auch noch mit Laufen. Und den gibt es natürlich. Und Paulus schreibt ihn in 1. Korinther 9 und ich lese ab Vers 27. Ihr wisst doch, dass an einem Wettkampf viele teilnehmen. Aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, so dass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Denn ich will nicht anderen predigen und selber versagen. Das ist schon ein ziemlich krasser Text. Denn Paulus sagt, hey, in meinem Glauben ist das so, dass ich absolut ehrgeizig bin. Ich strecke da die Ellenbogen raus und ich bin absolut zielorientiert. Ich will als Erster in das Ziel kommen. Und ich schlage zur Not auch mich selber, um meinen Körper in den Griff zu bekommen, um nicht irgendwas zu machen, was mich davon abhält, diesen Wettkampf zu gewinnen. Ich nehme jede Entbehrung auf mich. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich weiß nicht, wie deine erste Reaktion auf diesen Text ist. Vielleicht denkst du, ja, das ist cool. Da ist endlich mal einer, der all in geht. Da ist endlich mal einer, der mit Leidenschaft seinen Sport betreibt. Das kann ich super gut nachvollziehen, weil es geht mir ganz genauso. Ich mag es, die Grenzen auszutesten, die Grenzen meines Körpers auszutesten. Ich mag mich auszupowern und ich bin so wirklich glücklich, wenn ich am Ende sagen kann, ich habe alles gegeben. Vielleicht findest du das aber auch abschreckend, weil das gerade nicht dein Ding ist. Weil du es lieber ausgeglichener magst. Oder auch, weil du den Sportunterricht in keiner guten Erinnerung hast, so dass du eigentlich sowieso keine Lust mehr hast auf Sport. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, ja, Lust auf Sport und Wettkampf habe ich schon, aber muss das unbedingt in so einem Stress ausarten? Da brauche ich nicht noch jemanden, der mir ein schlechtes Gewissen macht und mir sagt, hey, du musst noch mehr geben und noch mehr geben. Und es reicht nicht, wenn du der Vierte und der Fünfte bist, sondern es zählt nur, dass du gewinnst. Schauen wir es doch mal an, wie so ein Wettkampf aus der Zuschauerperspektive aussehen würde. Gerne kannst du das vom Sofa, vom Sessel oder vom Stuhl machen, aus dem du gerade hörst. Und stellen wir uns vor, die Eintracht hätte für diese neue Saison ein ganz besonderes Ziel ausgegeben. Und Dino Toppmöller hätte verkündigt, also liebe Leute, liebe Fans, in dieser Saison wollen wir gar nicht in die Spitze. Wir wären völlig zufrieden, wenn wir am Ende einen guten 12. Platz hätten, der unangefochten ist. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, mittelmäßig zu sein und uns im Mittelfeld einzurichten. Wie würde so ein Spiel verlaufen? So ein Spiel würde so verlaufen, dass man den Spielern ansieht, dass sie nur mittelmäßig motiviert sind. Dass sie sich die Bälle zuschieben, hier und da rumkicken, dass sie zufrieden sind, wenn sie ein Tor geschossen haben und ab dann hinten alles dicht machen, dass sie einfach nur dieses eine Tor halten können. Vermutlich würden solche Spiele mit vielen Pfiffen am Ende enden und wahrscheinlich auch mit vielen Tumulten, so wie das ja manchmal üblich ist bei der Eintracht, habe ich gehört. Und irgendwann würde wahrscheinlich auch die Zahl der Zuschauer einfach sinken, weil sich jeder denken würde, wieso soll ich mir ein Spiel anschauen, wo sich keiner mehr Mühe gibt. Und eine mittelmäßige Eintracht, die sich keine Mühe mehr gibt, das will einfach niemand sehen. Oder stell dir vor, die Stadt Frankfurt sagt jetzt ganz offiziell, liebe Bürger, wir wissen, es gibt eine Menge Probleme in unserer Verwaltung. Und wir verstehen, dass ihr als Bürger damit unzufrieden seid, dass viele Dinge lange dauern, manche sogar ein paar Jahre. Aber wir haben beschlossen, CC-Life-Work-Balance unserer Mitarbeiter, die ist uns das Wichtigste. Und wir wollen unsere Mitarbeiter einfach nicht noch mehr fordern und nicht noch mehr stressen. Und ihr habt dafür sicherlich alle Verständnis, liebe Bürger, denn euch geht es ja auch so. Auch ihr erwartet ja schließlich eine gute Life-Work-Balance. Und für uns als Stadt Frankfurt reicht es völlig aus, wenn wir irgendwo im Ranking der Städte bei der Zufriedenheit der Bürger im Mittelfeld sind. Mehr muss man doch eigentlich gar nicht erreichen. Und schön ist es hier doch sowieso auch. Oder wie früher mal ein Bürgermeister in Berlin gesagt hat, wir sind zwar arm, aber sexy. Und das reicht doch. Vermutlich wären wir weder mit der Eintracht zufrieden, noch mit einer Verwaltung, die ganz offen sagt, wir geben uns keine Mühe mehr. Das reicht uns, wenn wir irgendwie ans Ziel kommen und das Mittelfeld ist für uns völlig ausreichend. Und genauso geht es Paulus, wenn er an die Korinther denkt. Er hat das Gefühl, da ist so eine Gemeinde, die sagt, boah, wir finden Glauben echt absolut gut, aber es reicht doch, wenn wir im Mittelfeld sind. Man muss sich doch nicht solche Mühe geben. Man muss doch nicht alles so ernst nehmen. Man muss doch auch irgendwie noch ein bisschen andere Sachen machen. Und dieses Bild von einer mittelmäßigen Gemeinde, die sich eigentlich keine große Mühe mehr geben will, Jesus nachzufolgen, das greift Paulus auf und sagt, hey Leute, da bin ich aber ganz anders drauf. Wenn ich an meinen Glauben denke, dann will ich gewinnen. Dann habe ich vollen Ehrgeiz. Dann gehe ich sogar so weit, dass ich meinen eigenen Körper manchmal malträtiere und vieles auf mich nehme, bloß um am Ende zu gewinnen. Jetzt könntet ihr denken, aber das Bild ist schon ein bisschen schräg, wenn es um Glauben geht, oder? Das stimmt. Weil wir könnten Paulus sagen, hey Paulus, was du da erzählst, das ist doch gar nicht richtig. Das Erste, was nicht richtig ist von dem, was du erzählst, ist, bei Jesus gewinnen doch alle. Da gibt es ja nicht nur den einen ersten Platz. Vielleicht gibt es sogar gar keinen ersten Platz. Sondern eigentlich sagt Jesus doch, jeder, der mir vertraut, der hat schon gewonnen. Warum also tust du so, als würde im Glauben nur einer gewinnen und nur der Beste gewinnen und nur der, der alles gibt? Das ist der erste Punkt, weswegen das Bild ein bisschen schräg ist, denn bei Jesus gewinnen tatsächlich alle. Und der zweite Punkt, weswegen das Bild ein bisschen schräg ist, ist der, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Jesus sagt nicht, ich schenke euch jetzt mal ein bisschen Leben und wenn ihr euch dann ganz verausgabt, dann dürft ihr das am Ende behalten. Sondern Jesus sagt, der hier die Leistung erbracht hat, der den Sieg eingefahren hat, das seid sowieso gar nicht ihr, das bin ich. Und am Ende schenke ich euch meinen Sieg. Am Ende schenke ich euch das, was ich geleistet habe. Ich habe geleistet, euch so zu lieben, mit solcher Leidenschaft, dass ich für euch ans Kreuz gegangen bin. Ich habe es geschafft, euch so zu lieben, dass ich alles gegeben habe, um an dieses Ziel zu kommen. Und wenn ihr mir glaubt und wenn ihr mir vertraut, dann schenke ich euch alles, was mir gehört. Und ihr seid dann schon Sieger. Nicht, weil ihr so toll seid, nicht, weil ihr so stark gewesen seid, nicht, weil ihr Leistung erbracht habt, sondern weil ihr mir vertraut. Deshalb habt ihr gewonnen. Ihr müsst gar nicht mehr kämpfen. Und der dritte Punkt, weswegen der Text ein bisschen schräg ist, wenn man ihn einfach so auf den Glauben überträgt, ist, dass Jesus da bei der Berufung seiner Jünger darauf geachtet hat, nicht die besonders Leistungsstarken zu nehmen, nicht die, die besonders gut waren im jüdischen Glauben, sondern Jesus hat ganz bewusst Außenseiter in sein Team berufen, die sonst niemand einstellen würde. Es war nicht wie damals im Sportunterricht, dass er zuerst die genommen hat, die besonders gut waren. Und dann ist er zu dir gekommen. Sondern Jesus hat gleich als erstes im letzten hinteren Drittel und im Mittelfeld sich sein Team zusammengestellt. Und die ganz Sportlichen und die ganz Guten, die hat er einfach stehen gelassen. Da stellt sich die Frage, wieso gebraucht Paulus hier also ein Bild vom Sport, das eigentlich gar nicht zu unserem Glauben passt. Ich denke, man darf dieses Bild nicht überstrapazieren. Es gibt nur ein oder zwei Punkte, die Paulus wichtig sind und die er übertragen will. Es kommt ihm dabei vor allen Dingen auf einen einzigen Aspekt an. Und den würden wir nicht mit dem Wort Leistung bezeichnen, sondern mit dem Wort Leidenschaft. Glauben, sagt Paulus, ist Leidenschaft. Nachfolge ist Leidenschaft. Oder wie es Gott schon bei Mose formuliert hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Glauben bedeutet nicht, in einen Wettkampf einzusteigen, bei dem man alles geben muss, weil am Ende nur einer gewinnt. Glauben bedeutet vor allen Dingen, in eine leidenschaftliche Beziehung einzugehen. So wie der Sohn den Vater der Geist den Vater, der Sohn den Vater liebt, voller Leidenschaft. So wie die zwei füreinander da sind, so sagen sie, hey, kommt in unsere Beziehung. Wir wünschen uns Menschen, die Bock haben auf leidenschaftliche Beziehung, die leidenschaftlich lieben möchten, die leidenschaftlich sich selbst in unsere Beziehung einbringen wollen. Denn ich, sagt Gott, bin der Gott, der voller Leidenschaft liebt. Und nichts langweilt mich mehr. Und nichts finde ich schlimmer als Menschen, die leidenschaftslos lieben, die leidenschaftslos ihren Glauben leben, die leidenschaftslos mir nachfolgen. Von euch, die ihr an mich glaubt, sagt Gott, erwarte ich, dass ihr mich lieb habt. Mit ganzem Herzen. Mit eurer ganzen Seele, das heißt, mit all euren Wünschen, mit all euren Träumen, mit all euren Gefühlen und auch noch mit eurem ganzen Verstand. Also doch Stress? Nicht unbedingt. Denn Leidenschaft ist nicht unnötigerweise Stress. Leidenschaft ist eine Motivation, die von innen kommt. Manchmal muss ich etwas dafür tun, um Leidenschaft zu erhalten. Manchmal muss ich was dafür tun, um Leidenschaft zurückzugewinnen. Aber Leidenschaft fordert manchmal meinen ganzen Einsatz. Aber dann empfinde ich das nicht als Stress, sondern etwas, was ich wirklich gerne tun will, weil mein ganzes Herz, mein ganzer Körper dabei ist. Aber was genau bedeutet das jetzt? Wie geht es, leidenschaftlich zu glauben, leidenschaftlich zu leben? So dass wir mit Paulus sagen würden, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen nicht im hinteren Drittel landen. Wir machen nicht nur mit, weil mitmachen schon alles ist, sondern wir machen mit, weil wir voller Leidenschaft dabei sein wollen und weil wir gerne ganz vorne auf dem Treppchen stehen wollen. Oft ist, glaube ich, unsere Motivation dem Leben und auch dem Glauben gegenüber so wie eine Eintracht, die die Devise herausgeben würde, das Mittelfeld reicht doch. Wir alle haben den Wunsch nach einem beschaulichen Leben. Wir alle würden gerne Krisen vermeiden und keinen großen Stress haben. Wir alle haben so das Bild vor Augen, das wäre super, wenn unser Leben so eine kontinuierliche Linie bergauf wäre, aber auch nicht zu so steil, dass wir uns zu sehr anstrengen müssen, sondern immer so peu à peu ein bisschen, sodass es uns einfach so durchschnittlich gut geht. Wir mögen unseren Sofa, unseren Urlaub und unseren Ausgleich. Und dass wir das alles in unserem Teil der Welt genießen können, ist tatsächlich ein großes Geschenk. Ich will auch nicht, und ich will auch auf gar keinen Fall sagen, dass das Sofa ein schlechtes Möbelstück ist und der Urlaub eine schlechte Erfindung. Das Problem ist nur, dass wir das manchmal auch auf unsere Jesus-Nachfolge übertragen. Und da sagt Paulus, das geht gar nicht. Das passt gar nicht zu einem Gott, der uns leidenschaftlich liebt. Das passt gar nicht zu einem Gott, der leidenschaftlich diese Welt verändern will. Das passt gar nicht zu einem Gott, der alles für uns gegeben hat. Bei der Vorstellung des Nachfolger heißt, es reicht doch, wenn wir irgendwie im Mittelfeld bleiben, würde Paulus sofort Pickel bekommen und mächtig anfangen, mit uns zu schimpfen. So wie ein Trainer, der das auch manchmal mit seinem Team macht, um die beste Leistung aus ihm herauszukitzeln. Er tut es nicht, weil er seine Spieler nicht mag oder weil er sie nicht für fähig hält, aber er weiß, dass er manchmal drastische Worte gebrauchen muss, damit die Motivation zurückkommt. Und genau das tut Paulus hier mit den Korinthern. Er greift zu einem drastischen Bild, um die Korinther zu motivieren für ihren Glauben. Stellt sich die Frage, was das jetzt eigentlich heißt, für den Glauben alles zu geben. Was erwartet Jesus von uns, wenn Paulus sagt, Glaube ist Leidenschaft? Ich glaube, das Wichtigste, worum es in unserem Glauben geht, ist, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Dass wir das Leben als Chance begreifen, uns so zu verändern, dass in uns immer mehr die Person von Jesus lebt. Was das bedeutet, das hat Paulus im Galaterbrief aufgeschrieben. Da steht etwas über die Frucht des Geistes. Und Paulus sagt, Menschen, die ihr Bestes für Jesus geben, Menschen, die leidenschaftlich mit dem Heiligen Geist leben, das sind Menschen, die in ihrem Leben immer mehr lieben werden. Das sind Menschen, die in ihrem Leben immer mehr Freude bekommen, die immer mehr von innen heraus strahlen. Oder mit anderen Worten, denen es immer mehr richtig gut geht, und zwar unabhängig von den Umständen. Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen, sagt Paulus im Galaterbrief, das sind Menschen, die in sich Frieden haben. Die das haben, was viele Menschen heute vermissen, weswegen sie Yogakurse machen, Achtsamkeitsbücher lesen und die Life-Work-Balance suchen. Menschen, die leidenschaftlich Jesus lieben, sagt Paulus, erleben, dass in ihnen Frieden ist, Versöhnung ist, weil sie mit sich selbst versöhnt sind, mit ihren unterschiedlichen Anteilen, mit ihrem Platz im Leben. Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen, sagt Paulus im Galaterbrief, das sind Menschen, die im Laufe ihres Lebens immer geduldiger werden, nicht ungeduldiger werden, die immer barmherziger werden im Umgang mit anderen und mit fremden Fehlern. Es sind Menschen, die freundlich sind, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, auf der Arbeit, in der Gemeinde, die bekannt dafür sind, dass es echt freundliche Menschen sind, die gütig sind und die treu sind, dem Leben gegenüber, Menschen gegenüber, in ihren Beziehungen. Die Frucht des Geistes, sagt Paulus im Galaterbrief, das sind Menschen, die bescheiden sind, die damit zufrieden sein können, wenn sie mal nicht gesehen werden, wenn sie mal nicht gelobt werden. Was nicht heißt, dass wir einander nicht loben sollen, aber es heißt, wenn wir bescheiden sind, dass es für uns auch mal okay ist, einfach etwas zu machen, ohne gesehen zu werden. Und das Letzte, was uns Jesus immer ähnlicher macht, sagt Paulus im Galaterbrief, ist, dass wir lernen, uns selbst zu kontrollieren und Selbstbeherrschung zu üben. Die Frucht des Geistes, sagt Paulus im Galaterbrief, sind Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Worum geht es also im Glauben? Worum geht es in der Nachfolge? Und was ist dieser Wettkampf, von dem Paulus hier spricht? Es ist nicht der Wettkampf, wer am besten über Jesus reden kann. Es ist nicht der Wettkampf, wer der tollste Mitarbeiter ist in der Gemeinde und wer mehr als in zwei Gruppen oder in mehr als in zwei Aktionen in der Gemeinde mitarbeitet. Der Wettkampf, von dem Paulus spricht, ist nicht der, wer schafft es, die meisten Leute in den Gottesdienst einzuladen, wer schafft es, am längsten zu beten und wer liest am meisten in der Bibel. Worum es im Glauben wirklich geht, sagt Paulus, ist, dass sich unsere Persönlichkeit verändert. Dass unsere Persönlichkeit immer mehr so wird wie die Person von Jesus Christus. Voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und dafür, sagt Paulus, gebe ich alles, um eine solche Person zu werden. Das könnte es heißen, im Glauben voller Leidenschaft zu sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an unseren Gartengottesdienst und das Senfkorn und den kleinen Glauben und die Einladung, ein Glaubensprojekt zu haben, in das du investierst. Vielleicht hattest du dir das vorgenommen und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist daraus geworden? Was ist mit deinem kleinen Senfkorn-Glauben? In welches Glaubensprojekt investierst du ihn gerade? Und machst du das noch voller Freude, voller Leidenschaft? Und erinnert dich dieser Text daran, das wieder zu tun. Paulus sagt ja nicht, ey, du was schaffst es nicht, vergiss es, sondern Paulus sagt, hey, komm, mach weiter. Nimm deinen kleinen Glauben, nimm dein Projekt wieder auf. Die Vergangenheit ist Vergangenheit, es zählt nur die Zukunft. Fang wieder an, deinen kleinen Glauben in das Glaubensprojekt in dein Glaubensprojekt reinzuschmeißen. Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, andere Menschen nicht mehr zu beurteilen und nicht mehr zu verurteilen. Dann lass dich durch diesen Text ermutigen, auch wenn es manchmal schwierig ist, weiter zu trainieren, es voller Leidenschaft zu machen und ein Mensch zu werden, der andere nicht mehr verurteilt. Denn das, was Jesus von uns am Ende erwartet, ist nicht, dass wir die Besten und Tollsten auf diesem Gebiet sind, sondern dass wir voller Leidenschaft reingegangen sind und dass wir am Ende uns das Leben sagen können, hey, es war meine Leidenschaft zu werden wie Jesus. Denn das ist nicht nur für Jesus das Beste, sondern auch für uns das Beste. Ich wünsche euch, dass ihr das von den Sportlern, die ihr heute vielleicht gesehen habt, mitnehmt. Diese Leidenschaft für den Wettkampf, diese Leidenschaft und diesen Spaß, alles zu geben, diese Leidenschaft dabei zu sein und zu gucken, wie weit man kommt und das Beste aus sich herauszuholen. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, eine Beziehung zu Jesus zu haben, die so von Liebe geprägt ist, dass wir sagen, hey, es ist unsere Leidenschaft für Jesus, alles zu geben. Es ist unsere Leidenschaft, immer mehr zu werden wie er selber. Denn das hat er verdient, weil er seine ganze Leidenschaft uns geschenkt hat. Mit mir zu bieten. Ich danke dir, Jesus, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist, der uns leidenschaftlich liebt. Und ich danke dir, dass du der beste Trainer bist für unser Leben, den wir uns vorstellen können. Du forderst uns heraus, aber du verurteilst uns nicht. Und wenn wir am Boden liegen und wenn wir etwas vergurkt haben, dann kommst du und hilfst uns und motivierst uns aufzustehen und weiterzumachen. Ich bitte dich, dass du uns neu motivierst, dir leidenschaftlich nachzufolgen. Dass du uns neu motivierst, leidenschaftlich so werden zu wollen, wie du warst. Voller Liebe, voller Güte, voller Erbarmen. Ein Lichtherr für die Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen. Schenk uns neu diese Kraft und schenk uns neu diesen Willen, das erreichen zu wollen. Und ich bitte dich, Jesus, mach du aus unserer Gemeinschaft, aus unserer Gemeinde einen Ort, an dem Menschen dich kennenlernen. Schenk uns Leidenschaft für die Menschen in Need. Und zeig uns, zu welchen Menschen du uns senden willst, weil sie dich gerade besonders brauchen und weil sie darauf warten, dass jemand kommt, um sie zu lieben. Herr, ich bitte dich, dass du uns Leidenschaft gibst und dass du uns so lange unzufrieden machst, solange wir nicht das Gefühl haben, dass wir unser Bestes geben, um dich zu den Menschen zu bringen. Und ich bitte dich, dass du dich über diese Welt erbarmst. Ich bitte dich, dass du das machst, was in deinem Wort steht, dass du die Mächtigen vom Thron stürzt die nur an sich selber denken und nicht an die Menschen, die voller Egoismus und voller Gewalt ihre Meinung durchsetzen wollen. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du das beendest und dass du die Völker erlöst von diesen ungerechten Herrschern, die diese Welt mit Krieg übersehen. Ich bitte dich, Jesus, dass du wiederkommst in diese Welt und dass du dein Reich aufrichtest. Und ich danke dir, dass wir dabei sein werden am Ende der Zeit, dass wir erleben werden, was es heißt, in deinem neuen Himmel leben zu dürfen, auf deiner neuen Welt. Ich danke dir, dass das unsere Perspektive ist und dass das uns die Leidenschaft gibt, jetzt durchzuhalten, aufzustehen und weiterzumachen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, wann immer ihr gerade diese Predigt hört. Und ich darf euch zusagen, dass Gott euch segnet, dass er das leidenschaftlich tut, dass Gott euch seine Kraft schenkt. Und Gott segnet euch und er behütet euch. Gott lässt sein Angesicht leuchten über euch und er ist euch gnädig. Gott hebt sein Angesicht auf euch und er schenkt euch seinen Frieden. Amen. Schön, dass du jetzt dabei bist und dass du dir diesen kleinen Online-Predigt-Gottesdienst anhörst. Vielleicht sitzt du auf einem Sofa und hast dir eine Kerze angesteckt, weil du es dir ein bisschen gemütlich machen willst und den Alltag vergessen willst. Vielleicht hörst du diesen Gottesdienst aber auch, während du die Küche aufräumst oder Auto fährst oder draußen in der Natur unterwegs bist. Wo auch immer du das tust, du bist jetzt mit allen verbunden, die diese Predigt auch hören oder gehört haben. Du bist nicht alleine, sondern du bist Teil unserer Gemeinde. Du bist Teil dieses Online-Gottesdienstes. Und deswegen lade ich dich ein, dir das am Anfang bewusst zu machen. Du bist jetzt, wo du das hörst, ein Teil unserer Gemeinde. Und ich lade dich ein, deshalb jetzt zu beten. Für unsere Gemeinde zu beten, für Menschen aus unserer Gemeinde, die dir etwas bedeuten oder vielleicht auch von denen du weißt, dass es ihnen gerade nicht so gut geht. Ich lade dich ein, diese Gemeinschaft konkret werden zu lassen und für unsere Gemeinde zu beten. Wir alle gehören zusammen. Und wir alle gehören zusammen, weil wir an diesen einen Gott glauben. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und in seinem Namen und wegen ihm haben wir jetzt Gemeinschaft miteinander.